Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder oder auch zum ersten Mal zuhörst. Im Leistungssport spielt Führung ja eine umfassende Rolle. Trainer führen, Selbstführung, Führungsspieler etc. Dabei gibt es die unterschiedlichsten Führungsstile. Ein gerade im Leistungssport spannender Führungsansatz ist der motivbasierte Führungsstil. Da ich in diesem Thema auch nicht so 100% spezialisiert bin, habe ich mir eine absolute Expertin auf diesem Gebiet eingeladen. Meine heutige Gästin ist eine Fast-Kollegin, fast, weil sie keine Sportpsychologin ist, aber Sozialpsychologin, Führungsexpertin, Expertin in Didaktik, Methodik und Expertin in Sachen Motivationsdiagnostik. Einem Themenfeld, in dem ich noch viel Potenzial unter anderem für die Sportpsychologie sehe. In diesem Sinne sage ich Servus und herzlich willkommen, Anna Fagia Afghani.
Hallo, liebe Kaya, und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wo bist du denn und wie geht's dir?
Ja, also es geht mir sehr, sehr gut. Ich bin gerade sehr entspannt und ausgeruht, weil ich mit meinem Mann und meinem jüngsten Sohn im Urlaub bin, im Salzburger Land. Das Wetter ist mehr oder weniger ganz gut hier, so. Aber es ist auf jeden Fall für uns noch angenehm genug, als dass wir schöne Wanderungen machen können. Und das ist ganz, ganz schön. Ist halt leider nur der Jüngste dabei, weil die beiden Älteren studieren und Fußball spielen und so. Die können halt jetzt gerade die Tage mit uns hier nicht verbringen. Aber wir schicken jeden Tag sehr viele Fotos und hören dann von zu Hause, dass es da sehr gut läuft. Also so gesehen sind wir alle gerade sehr happy und ausgeruht.
Es ist immer schön zu hören, dass auch die Nord-Nord-Lichter die Berge zum Entspannen suchen. Ne? Das ist ja doch etwas, ich wohne hier und kenne das Gefühl, aber es ist sehr schön, immer wieder zu hören, dass wirklich auch aus deinem Fall Hamburg, die Berge zur Entspannung führen können.
Ja, das auf jeden Fall.
Anna, ich bitte ja immer meine Gäste am Anfang, sich in drei Worten beschreiben. Zum einen persönlich. Und wenn es sich unterscheidet, auch beruflich. Wie ist denn das bei dir?
In drei Worten.
Lass dich kurz fassen.
Ich glaube, drei Worte. Ich würde sagen, visionär, risikooffen und fürsorglich.
Visionär, risikooffen und fürsorglich. Ja. Das ist spannend. Vielleicht kommen wir da auch später noch mal ein bisschen dazu.
Genau, da kommen wir nachher noch zu.
Wir starten auch direkt rein, also jetzt gerade schon mit deiner Beschreibung. Visionär, risikooffen und fürsorglich. Ich hoffe, ich kann mir das merken bis zu einem späteren Zeitpunkt. Ich habe auf eurer Homepage gelesen, also von 11 Heads. Many are good, few are clear. Was hat das mit motivbasierter Führung zu tun?
Ja, der Kern dieser Aussage bezieht sich eigentlich auf das Phänomen, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die in etwas besonders gut sind und die auch besonders leistungsstark in Dingen sind und das auch zeigen. Und dass aber ganz viele dieser Menschen, und das begegnet uns ja auch in unserem Arbeitsalltag eigentlich ständig, sehr, sehr wenig über ihren motivationalen Antrieb wissen. Das heißt, die sitzen eigentlich in ihrem Porsche und können etwas vielleicht auch besser als viele andere und wissen aber eigentlich nicht ganz genau, welches Benzin oder welchen Sprit sie brauchen, um das, was sie können, wirklich maximal zu aktivieren. Und das ist eigentlich so dieser evolutionäre Schritt, den wir damit eigentlich fordern, sozusagen. Geh den, wenn du etwas besonders gut kannst, kenne dich sehr, sehr, sehr gut, damit du genau weißt, was du tun solltest, um das gesund und nachhaltig und gut zu aktivieren. Und vor allem auch, um zu vermeiden, dich aus Versehen und unbewusst zu demotivieren. Und das ist so dieser Unterschied zwischen gut und klar sein. Also diese Klarheit ist eigentlich das, was wir erreichen wollen, auch in unserer Arbeit.
Ja, es ist ja auch in meiner Arbeit als Verhaltenspsychotherapeutin ganz wichtig, also zu verstehen, warum ich mich wie verhalte, was die Antriebe sind, die Motive in dem Fall. Um vielleicht nochmal, ich glaube, es ist ja jetzt auch ein Begriff, der nicht allen was sagt. Um was geht's denn mal ganz, ganz praktisch bei der motivbasierten Führung?
Die motivbasierte Führung beinhaltet im Grunde einen geteilten Fokus. Und zwar, der eine Teil liegt auf einem selbst. Das heißt, wenn ich motivbasiert führen lernen möchte, lerne ich im besten Fall erstmal sehr, sehr viel über meinen eigenen motivationalen Antrieb und darüber, wie ich mich selbst gut führe, um darüber auch zu lernen, alles, was wir so an Wahrnehmungsverzerrungen haben, den ganzen Tag über gut und schnell zu identifizieren, wenn wir andere Leute führen. Der nächste Schritt ist dann, dass ich sehr viel über den Antrieb desjenigen lerne, den ich führe. Das heißt, sowohl im Einzel- als auch in Gruppen sollte ich sehr, sehr viel darüber wissen und auch genau objektiviert im besten Fall, also valide, darüber Bescheid wissen, wie andere motiviert werden oder auch demotiviert werden, um entsprechend handeln zu können in meinem Führen. Das heißt, diese Aufgabe ist im Grunde auch zu lernen, gut und exakt zwischen mir und anderen zu unterscheiden. Weil das, was wir sehen, was du auch zigfach seit Jahren sehen wirst, gerade in dieser Trainer-Spieler-Konstellation, aber es gilt auch für jede Führungskraft, wir sind ja viel in der Wirtschaft, also es gilt eigentlich für jeden, der führt, dass wir einfach führen, wie es unser eigener motivationaler Referenzraum uns vorgibt. So, und das kann sich einfach total unterscheiden von dem, wie der andere geführt werden sollte. Und dann ist es mehr so ein Zufallsprodukt, ob es gut läuft oder nicht. Und das ist eigentlich dieser Kern der motivbasierten Führung, dass wir sagen, kenne dich selbst sehr, sehr gut, kenne den anderen sehr, sehr gut und lerne in deiner Rollenfunktion als Führungskraft für denjenigen gut dazwischen zu unterscheiden.
So, das ist, ich arbeite da mal ganz gerne mit diesem Bild einer Brille. Also wir alle haben ja eine Brille aufsetzen, die durch Prägung, Genetik, Erfahrung, wie auch immer, das steuert, wie wir denken, wie wir bewerten, wie wir andere Leute sehen. Und ich glaube, das ist vielleicht, wenn wir, es hilft ja manchmal in Bildern zu arbeiten, der Referenzraum auch, durch den wir die Dinge wahrnehmen. Und es hat halt jeder eine andere Brille auf. Und manchmal hilft es, die Brille des anderen aufzusetzen, ja, oder dem anderen vielleicht auch mal meine Brille zu geben. Ja. Und ich glaube, um das jetzt auch, wir versuchen ja, oder ich versuche ja in dem Podcast, das auch mal verständlich zu machen für Leute, die vom Thema vielleicht ein bisschen weiter weg sind.
Hilfst du mir?
Ich glaube, das Bild ist vielleicht ganz gut, oder?
Ja, da hilfst du mir total. Manchmal bin ich zu nerdig daran, wie ich Dinge ausdrücke. Da hast du ein sehr, sehr schönes Bild gebracht übrigens. Wir hatten auch vor einiger Zeit mal einen LinkedIn-Beitrag mit so einem kleinen Jungen, der sich so eine Brille aufsetzt und das erste Mal so richtig was sieht. Ne? Genau. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Effekt, wenn man sich intensiv mit der motivbasierten Führung befasst. Man geht einfach anders raus, als man reingekommen ist, weil man genau das lernt, also diesen Brillenwechsel, ne? Diese Klarheit auch von der Unterschiedlichkeit der Menschen und auch von der Ernsthaftigkeit. Von der Ernsthaftigkeit, in der wir unterschiedlich sind. Ne, dass wir nicht einfach nur genug den anderen belatschern und überzeugen müssen, sondern dass es tatsächlich sein kann, dass der emotional einen völlig anderen Raum hat, eine andere Brille auf hat als ich selbst. Das ist eine bahnbrechende Erkenntnis, auch in der Partnerschaft, überall, als Eltern, das mit Kindern.
Wunderbar. Also in allen möglichen Systemen, und ich glaube, wir sprechen ja auch immer viel von Systemen, in denen wir uns so befinden. Bevor wir jetzt, und wir steigen ja noch intensiver ein, noch so ein paar Begriffe klären. Was ist denn ein Motiv und von welchen Motiven sprechen wir jetzt vielleicht auch in Bezug auf die motivbasierte Führung?
Also ich sag mal so, Motivation an sich beschreibt ja alle Gründe, die unser Handeln antreiben. Ja?
Also alles. Hattest du Latein? Ich frage kurze Zwischenfrage. Hattest du Latein?
Nee, ich selber hatte keinen Latein. Es gibt doch, ne, also movere, bewegen.
Motivare.
Oder motivare.
Ja. Movere, motivare. Ja, genau.
Bewegen. Ja, genau. Also ist die Motivation, und zwar auch interessanterweise auch neuronal, die ist auf etwas in der Zukunft gerichtet. Ne? Das heißt also, ein Motiv ist ein andauerndes Erleben, zum Großteil unbewusst, kann auch ein Stück weit bewusst sein, hin zu etwas, was wir erreichen möchten oder auch weg von etwas, also auch weg von etwas, was wir vermeiden möchten. Das heißt, wir erstreben Belohnung und wir vermeiden Schmerz. Und die Motive sind eben diese überdauernden Zustände, die wir haben, die uns dabei begleiten und die uns leiten und die uns in Kombination, das ist ja kein, ist ja nicht so, wir können natürlich ein Stück weit mit einem Seziermesser draufschauen und verschiedene Motive erheben, aber am Ende ist es immer die Kombination, die hochgradig individuell ist, die am Ende zu diesem Zustand führt, also zu diesem emotionalen Zustand, in dem wir ein bestimmtes Bestreben fühlen. Und die Motive an sich, die sind auch recht konstant. Lebenslang. Die sind auch nicht, verändern sich nicht ständig, sondern die sind schon eine relativ konstante Grundlage, die uns begleitet, die wir ja unterschiedlich erleben können, auch im Alltag. Aber es ist schon etwas, was doch, auch wenn wir zurückblicken in unsere Jugend und Kindheit, was uns doch gerade bei starken Motiven, das wird jeder kennen, der irgendwie, ne, schon früher furchtbar neugierig war. Und
bring gleich mal, ich wollte gerade sagen, ich bring gleich mal ein Beispiel und mir springt da die Neugierde tatsächlich ins Gesicht. Also ein Motiv, das mich als kleines Mädchen, als wirklich sehr, sehr kleines Kind schon begleitet hat, was mir zumindest erzählt wurde. Ja, es ist ja auch so, an alles erinnert man sich nicht, mich nach wie vor begleitet. Und das wäre jetzt auch die nächste Frage, wann und wie entstehen Motive? Und Motivdiagnostik bei dir, in meinem Berufsfeld, also man spricht ja immer von Genetik, Prägung, die dann dazu kommt, Epigenetik, also
genau.
Da, ja, sind, glaube ich, so die Haupt.
Ja, genau, also ohne jetzt in eine lahme Vorlesung abzugleiten, aber im Grunde kann man das ein Stück weit ganz, ganz grob auch mal in diesem Podcast-Format so beschreiben. Also die Grundlage des motivationalen Antriebs, die wird sehr, sehr früh gebildet. Ne? Also bereits vorgeburtlich werden bestimmte Systeme, die wir haben, die Stressverarbeitung, Bindungsverarbeitung, Motivation angelegt. Das heißt, wir kommen mit einem bestimmten Temperament auf die Welt. Wir haben noch epigenetische Regulation tatsächlich. Mhm. Also ist mal umgangssprachlich gesagt, die Frage, welche Information an- und ausgeschaltet wird, sozusagen, es ist ja sozusagen ein bisschen die Anpassungsfähigkeit der Gene. Das haben wir noch. Und dann haben wir frühkindlich natürlich auch noch Einflüsse, die sich so ein Stück weit auf diese Grundlage aufsatteln. Ne? Also gerade die ersten Jahre, da haben wir keine Erinnerung in der Regel, bis auf biologische Ausnahmen, die es gibt. Aber die allermeisten Menschen haben kein Langzeitgedächtnis, was erinnerungsfähig ist in den ersten Lebensjahren. Ne? Aber das ist sozusagen so ein Stück weit dieser Cocktail, der es macht. Ne? Also die vorgeburtliche Anlage motivational, die auch schon sehr, sehr klar ist. Ne? Also gerade so zum Thema Ängstlichkeit, zum Thema Bindungsverarbeitung und so weiter. Und dann halt neben den epigenetischen Regulationen, die noch da sind, dann die erste frühkindliche Prägung. Und das ist im Grunde auch was sich mit dem Erleben der Menschen deckt, wenn man gerade mehrere Kinder hat oder mehrere Geschwister ist zum Beispiel, dass man weiß, irgendwie auch mit 3, 4, 5 ist schon eine Persönlichkeit sehr klar erkennbar, die in der Regel auch konstant über die Jugend bis ins Erwachsenenalter da ist, in unterschiedlicher Auswirkung dann im Handeln. Ne? Weil das, was wir schon haben, ist, und das haben wir lebenslang, dass wir ja lernen. Also, dass wir im Grunde diese Werkseinstellung, also wie beim so einem Staubsauger eigentlich, also haben wir so eine Werkseinstellung. Es ist eigentlich so, als würden wir unser Leben lang ja immer Add-ons bekommen in die Software rein. Ne? Also, wir lernen ja unser Leben lang und lernen zum Beispiel auch mit unserer Motivation ja umzugehen, zum Beispiel. Da werden wir immer cleverer im besten Fall. Ja. Trotzdem verändert es diese Anlage nicht. Und das ist etwas, da streiten sich die, also ich habe Ende der 90er angefangen zu studieren. Und wenn man jetzt auf heute guckt, also ich mache das seit über 20 Jahren, die Entwicklung, die wir haben, auch was die bildgebenden Diagnostiken angeht, was die Hirnforschung angeht, aber auch was die Psychologie angeht. Wir haben einfach diesen Dauerdiskurs zwischen der Psychologie und den Neurowissenschaften, wie viel jetzt veranlagt ist und wie viel Prägung ist. Und es geht schon in die Richtung, dass die Neurowissenschaften sich so ein Stück weit zunehmend durchsetzen und sagen, naja, es ist schon viel mehr veranlagt, als man glaubt. Auf der anderen Seite muss man sagen, gibt es halt einfach noch, haben den jetzigen Stand des Irrtums eigentlich in 2025. Also in 20 Jahren wird man uns sagen, wir haben mal an Blödsinn geredet heute hier. Ne?
Richtig, so wird es wahrscheinlich sein.
Ja, und trotzdem ist es schon was ich in den letzten 20 Jahren, und da muss ich auch sagen, auch mit dem Studium, was ich bis heute, und ich habe ja ganz viel durch Weiterbildung und Ausbildung aufgesattelt, das, was wir damals an Rinnsal hatten zwischen den Fachbereichen, das ist heute schon viel klarer. Also, dass es einen starken Zusammenhang gibt zwischen Motivation zwischen neuronalen Aspekten und auch psychologischen Aspekten und so weiter, und dass man da forschen darf und soll, das ist schon heute ganz anders, als es zu meiner Zeit war, noch, als ich angefangen habe. Da mussten wir noch wühlen.
Bin gespannt, ob es da irgendwann eine finale Lösung gibt. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage bei den Themen, was war zuerst da, Henne oder Ei?
Ja.
Oder das schöne Bild Tabula Rasa, also sind wir ein unbeschriebenes Blatt. Ich meine, ich glaube, das ist klar, dass wir das definitiv nicht sind. Um für die Zuhörer nochmal auf das Thema Motiv zu gehen, was frühkindlich vielleicht schon da war und warum es so wichtig sein kann im späteren Leben, darüber Bescheid zu wissen. Also um einen Praxisbezug herzustellen und vorweg gleich im zweiten Teil werden wir sehr viel über Transfer sprechen, gerade im Leistungssport. Bei mir das Beispiel Neugierde. Wo kann ich damit anecken? Bei wem? Also es ist ja schon so ein Thema, das weiß ich auch. Wenn ich jetzt einen Trainer habe, der zum Beispiel auf dem Motiv Neugierde überhaupt nicht scored, kann es da zu einem Konflikt kommen?
Ja, also es hängt natürlich im Ergebnis von deinem gesamten motivationalen Cocktail ab, den du so hast. Weil wir in unserem Fall, wir haben ja mehrere Diagnostiken, mit denen wir arbeiten können. Wir arbeiten ganz gern mit einer, mit der wir bis zu 16 Motive voneinander gelöst sehr genau messen können. In dem Fall schauen wir einmal auf deinen Cocktail und dann kann ich dir sagen, okay, damit wirst du offen anecken oder du wirst womöglich anecken, ist ihn aber nicht spüren lassen. Zum Beispiel, du wirst zwar irgendwie genervt von ihm sein, aber du wirst...
Ich werde es ihn spüren lassen.
In deinem Fall würde ich das auch vermuten, in meinem auch übrigens. Aber so, also das heißt, was sich da aktiv in der Beziehungsdynamik ergibt, hängt natürlich an ganz vielen Motiven, die da ja alle in deinem inneren Reisebus sitzen und einer zankt sich mit dem anderen ums Lenkrad. Ne? Aber wenn wir jetzt diesen Neugiertreiber einmal so separieren sozusagen und nur darauf gucken, dann ist es halt tatsächlich so, dass das jemand, der sehr, sehr neugierig ist, ja einfach permanenten Wissensdrang hat. Und dieser Wissensdrang, der äußert sich ja auch darin, dass man eine gefühlte Notwendigkeit hat, dieses Wissen auch direkt in der Sekunde zu erlangen. Mhm. Das heißt, man fragt dann in der Regel sehr viel nach und will ganz viele Dinge wissen und will auch ganz viele Dinge erklärt bekommen. Und das ist tatsächlich etwas, was wir auch kennen von Athleten, die sehr neugierig sind. Ich habe da vor einiger Zeit mal mit einem Bundesliga-Torwart mich länger drüber unterhalten. Das ist ganz lustig, weil der sagte, naja, ich bin ja total fein damit, wenn ich irgendwie Marschbefehle bekomme, irgendwas machen soll. Wenn ich aber nicht verstanden habe, warum ich das machen soll, also warum muss ich jetzt eigentlich auf diese Art agieren, dann gehe ich sehr unzufrieden und genervt auf den Platz. In dem Fall ist es ein sehr senioriger Torwart, dementsprechend setzt er sich dann durch und geht zu seinem Trainer und sagt, erklär mir mal. Aber wenn du jetzt einen Trainer hast, der ein ganz niedriges Neugiermotiv hat und der aus der Tiefe seines Antriebs heraus darüber funktioniert, dass er sagt, das interessiert mich eigentlich alles gar nicht, das Warum dahinter. Geh mal bitte raus auf den Platz und üb das einfach. Also einfach mal machen. Ne? Dann kommt natürlich auch oft in der Kommunikation sowas wie, ja, jetzt frag doch nicht, mach einfach. Oder warum fragst du immer so viel? Wichtig ist doch, was du auf dem Platz tust.
Geh mir nicht auf die Nerven.
Geh mir nicht auf den Senkel damit, dass du hier ständig stehst. So, und das ist natürlich etwas, was für sehr neugierige Menschen extrem frustrierend ist, weil man muss eben sagen, das ist eine ernste Angelegenheit mit der Motivation. Wenn ich also viele Nachfragen habe und eine Taktiktafel ein bisschen länger machen will als meine Kollegen oder noch mal ein bisschen mehr verstehen will, dann will ich halt dem Trainer damit nicht auf den Senkel gehen oder ich bin damit zum Beispiel auch nicht bockig oder sowas, was oft interpretiert wird. Derjenige sei irgendwie so ein Störenfried so ein bisschen, weil er ständig nachhakt und immer alles wissen will. Das empfinden viele Menschen eher so als ein bisschen renitent. Übrigens auch bei kleinen Kindern, die man hat, wenn die so nachfragen. So, sondern ich will, brauche einfach dieses Wissen ganz dringend, weil dieses Verstanden haben, das gibt mir fast fälschlicherweise auch das Gefühl, ich könnte es dann schon. Das stimmt natürlich faktisch nicht, aber wenn man was verstanden hat, hat man den Eindruck, alles klar, ich weiß, wie es läuft. So,
also habe ich die schöne Phrase, when the why is clear, the how is easy.
Ja, ja, genau. Das ist so ein klassischer Neugiersatz, genau. Und das ist aber etwas, wo man wirklich sagen muss, naja, wenn ein Trainer überhaupt nicht neugierig ist, dann kann der das ja nicht fühlen. Dann fühlt der das über das Probieren, über das Experimentieren, über das Tun, also auf den Knopf drücken und mal gucken, was passiert, dass darüber sozusagen die Kompetenz entsteht. Und das muss man einfach echt vielen Trainern so ein bisschen aus der Nase rauspulen auch, sage ich mal, oder aus dem Hirn rauspulen mehr. Diese Idee, dass Motivation auch was mit Kompetenz sozusagen zu tun hat. Das ist ja nicht einerlei, das ist ja zweierlei. Das heißt, wie ich Kompetenz erwerbe, kann ja völlig unterschiedlich sein von dem, wie der Trainer Kompetenz erwirbt. So, und das ist übrigens im umgekehrten Fall auch ganz spannend. Also die Trainer, es gibt so Interviews von Trainern, die dann immer sagen, ja, und man muss immer das Warum erklären und das ist ganz wichtig und stundenlang Taktik dafür. Und die beschweren sich dann immer, dass die Athleten alle vom Stuhl kippen nach 10 Minuten und irgendwie mit so einem Schlafeauge, ja. Also es kann nicht sein, die sind doch total desinteressiert und so. Genau der gleiche Fall umgekehrt, dass ja auch Athleten sagen und wirklich seniorige Spieler erste Liga. Also es sind jetzt ja keine, ist ja nicht so, dass sie das nicht können oder irgendwie desinteressiert sind, sondern die haben teilweise 10 Jahre Erfahrung in dem Beruf und sagen aber, ey, ehrlich, sag mir, was ich zu tun habe, sag mir wie und dann gehe ich raus und mach's. Erklär mir nicht lang drumherum, interessiert mir alles nicht. So, und das ist natürlich für sehr neugierige Trainer auch ein dickes Brett, ne? Die sich dann fühlen sich dann eben auch nicht ernst genommen und haben das Gefühl, interessiert doch keinen, das kann doch nicht sein, da müsste man doch viel engagierter sein und verstehen wollen und so. Das ist genau das gleiche umgekehrt. Ja, spannendes Beispiel mit der Neugier.
Definitiv. Also ich kann das sehr nachempfinden. Und ich weiß nur inzwischen, dass ich ein sehr neugieriger Mensch bin. Ich weiß auch, dass ich das andere vielleicht manchmal dann habe zu sehr wissen lassen. So. Und ich habe da tatsächlich aus einem anderen Podcast mit dir und Leo Thesmann, ehemaliger Partner bei 11 Hertz und ehemaliger Fußballprofi, das Zitat gehört, das Bewusstsein der eigenen Motive lässt dich als Sportler viel besser mit äußeren Umständen umgehen, die du nicht beeinflussen kannst. Du kommst in die Selbstwirksamkeit, egal was auf dich von außen einwirkt, egal wie dich die Trainerinnen führen, du kannst besser damit umgehen. Und ich glaube, deswegen ist ja auch die motivbasierte Führung nicht nur interessant für ein System mit Geführten und einer Führungsperson, sondern auch für einen selbst. Also sprich in der Selbstführung, was ja auch natürlich im Thema Ausbildung von High Potentials, ob jetzt in der Wirtschaft oder im Leistungssport, extrem wichtig ist, das Thema Selbstführung.
Absolut. Also ich hatte ja erzählt, also das mit Leo, das war halt auch wirklich so ein augenöffnendes Erlebnis. So, er hatte bei mir eine Motivdiagnostik gemacht, einen Workshop dazu, One-on-One. Und da kam einfach genau dieses Erleben, weil es ist so ein bisschen Harry Potter-mäßig, weil wir natürlich in den Daten sehr, sehr viel sehen, was dann emotional was macht. Also wir können dem anderen ja sehr, sehr genau sagen, wie er wahrscheinlich da und da und da gefühlt hat oder wie derjenige mit dem Partner auf dem Sofa zu Hause wohl spricht oder ob es wohl zu Hause aufgeräumt ist oder nicht. Wir sehen einfach ja sehr viel in diesen Daten und gerade das, was Leo und ich da erlebt haben, war einfach, dass er ganz, ganz viele Beispiele, zu denen er auch noch so ein Gefühlslink hatte, dass wir da einfach zusammen ja, gesehen haben, wie er sich da wohl gefühlt hat, was ihm da gefehlt hat, was er gebraucht hätte. Und dann natürlich auch mit dieser Brücke dazu, okay, was kann man denn dann machen, wenn man sich eben, wie das zu 99% der Fall ist, den Trainer nicht aussuchen kann. Man kann sich seinen Chef meistens nicht aussuchen. So, bis auf Einzelfälle jetzt, ne? Aber gerade in diesem Geschäft, da wechselt der Chef ständig eigentlich. Der ganze Staff wechselt ständig. Das heißt, du kannst als Athlet ja nie Einfluss auf diese äußeren Umstände nehmen. Aber darüber, dass man sich selbst sehr, sehr gut kennt, kann man eben lernen, mit bestimmten Phänomenen, die man da erlebt, anders umzugehen tatsächlich. Also etwas unabhängiger davon zu werden, ob man jetzt einen Trainer hat, der einem liegt oder nicht. Das ist natürlich, bleibt natürlich immer ein Umgang mit im schlimmsten Fall misslichen Umständen und mit demotivierenden Umständen. Also man wird das nicht aus dem Raum schieben. Aber es ist schon so, ich habe das gehabt mit einem Fußballprofi, der hatte Schwierigkeiten mit seinem Trainer, hatte so Bindungsschwierigkeiten. Also er ist ein ganz starker Bonding-Mensch. Trainer sehr distanziert und da hatten wir so ein Thema zum Beispiel auch nochmal geguckt, so wie kann man jetzt connecten, ne? Was kann man da machen und ich habe ja keine Daten gehabt von dem Trainer. Wir haben uns dann entlang gehangelt an dem, was er erlebt hat, was der Trainer gesagt hat und haben halt so ein paar Links gefunden, bei denen wir gesagt haben, okay, sprich den nochmal so an, sprich ihn mal so an, geh mal in das Thema rein und das klappt tatsächlich erstaunlich häufig sehr, sehr gut, ne? Dass man einfach darüber, dass man sich selbst sehr, sehr gut kennt, dass man dann so ein System einfach auch lernt, besser zu dribbeln. Und das muss man einfach im Profisport auch. Es ist ein sehr hartes Business. Das heißt, je besser man die Trainer gedribbelt kriegt, desto besser geht es einem am Ende auch. Man verliert die Hilflosigkeit und die Ohnmacht.
Ja, genau.
Ne?
Genau, und weil du es gerade ansprichst, Hilflosigkeit und Ohnmacht, das sind ja zwei ganz tiefe Emotionen, die also zum Beispiel auch beim Trauma erleben, das ist jetzt ganz anderes Thema, aber auch auftreten.
Ja.
Und wo man auch, und jetzt wird es kurz, glaube ich, nochmal ein bisschen nerdig, wenn man sich darüber nicht bewusst ist, dass man in diese Emotionen verfällt, also da passiert ja dann auch auf einer physiologischen Ebene etwas und ich kann dann nicht mehr wirklich kognitiv und rational darüber nachdenken, was meine nächsten Verhaltensweisen sind. Das heißt, wenn ich aber mir anfange, darüber bewusst zu werden, welche Situationen bei mir eventuell dieses Gefühl auslösen könnten, zum Beispiel, ich werde auf dem Platz von irgendeinem Mitspieler immer extrem angeschrien, was auch absolut normal ist im Leistungssport. Das kann passieren, also darum geht es mir gar nicht. Aber ich muss mir darüber bewusst sein, was es vielleicht in mir auslöst. Und allein darüber, dass ich mir dessen bewusst bin, komme ich in diese Selbstwirksamkeit, kann damit umgehen und verhindern, dass ich nicht in diesen, sagen wir mal, evolutionär bedingt oder aufgrund von meinem Motivcocktail dann in eine Verfassung verfalle, die mich eigentlich, Freeze-Fight-Zustand bringt.
Ja.
Und mich eigentlich nicht mehr das Verhalten zeigen lässt, jetzt bleiben wir beim Fußball auf dem Platz, was ich dann vielleicht zeigen könnte, wenn ich lerne, es zu regulieren.
Genau, genau. Das hast du sehr, sehr gut beschrieben. Für mein Nerdy-Hirn auf jeden Fall. Genau. Ja, also ganz, ganz pragmatisch auch nochmal gesagt, das ist halt einfach so, wenn ich ganz genau weiß, dass ich zum Beispiel sehr vulnerabel bin, wenn ich das über mich weiß, ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung, starkes Bedürfnis nach Sicherheit, ne? So, wenn ich also weiß, dass ich auf bestimmte Dinge sehr sensibel reagiere, dann kann ich verschiedene Dinge tun. In den Fällen, in denen wir zum Beispiel da sind, in den Clubs, werden wir entweder von Trainern oder von Clubs, also sprich so Sportvorständen, reingeholt. Das heißt, da ist ja schon eine Sensibilität auch auf Staff-Ebene da, weil die wollen ja sowas arbeiten. Wenn ich das gar nicht habe, habe ich ja aber trotzdem erstmal mit jemandem wie dir zum Beispiel die Möglichkeit, ganz anders damit zu arbeiten, weil ich das einfach sehr genau identifizieren kann und genau weiß, die und die und die Situation wird das und das und das mit mir machen. Das verhindert nicht den Triggermoment. Also es verhindert nicht, dass ich diese Gefühle vielleicht habe. Aber mit jemandem wie dir zum Beispiel kann ich dann trainieren, üben, mit diesen Momenten, wenn sie kommen, anders umzugehen. Und ich weiß aus ganz vielen Motiven, die ich ja habe, dass da auch Resilienzspender mit drin sind, dass da auch Offenheit mit drin ist. Also wir haben ja verschiedenste Motive. Wir haben nur nicht gelernt, sie zu identifizieren und zu nutzen aktiv. Das ist ja dann sozusagen diese kognitive Ebene, auf die wir kommen. Und ein anderes Thema, was da auch noch mit drin ist, und wir erleben das zum Beispiel, wenn wir so Workshops machen, ist ja ein bisschen unterschiedlich, wie wir in den Clubs arbeiten. Wir geben aber sehr gerne einmal auch so Athleten-Workshops, also dass wir mit dem Gesamtkader einmal tatsächlich ganz offen, transparent arbeiten mit den Motiven. Und was wir da erleben ist, dass es tatsächlich doch sehr viel Akzeptanz und auch Interesse daran gibt, wie jeder gestrickt ist. Und dass gerade bei Athleten, die wir kennen, die sehr vulnerabel sind, dass die erstmal diese Hürde haben in einem sehr männlich dominierten Bereich, ne? Also so, da ist natürlich schon immer, man redet nicht über seine Themen und man ist immer irgendwie nur die Harten kommen in den Garten und so weiter. Wenn wir darüber aber hinweg sind, weil wir neuronal erklären können, für was eigentlich jede Konstellation auch wichtig und gut ist, also auch die Sensibilität hat ja Nutzen für uns. Wenn wir also in dieser Phase sind, dass die Athleten sich damit befassen, auch gegenseitig, dann werden auch Dinge besprechbarer. Und was ich ganz oft erlebe tatsächlich ist, je individueller man arbeitet und je offener man auch individuell arbeitet und auch sagt, pass mal auf, du brauchst was ganz anderes als ein Kollege hier neben dir. Und wenn du möchtest, dass ich auf dich eingehe, wirst du nichts dagegen haben, dass ich auch auf deinen Kollegen eingehe. Das heißt, wir haben diesen Effekt ganz oft, dass gerade da sowas entsteht wie, ach Mensch, ja, das macht ja richtig was mit dir im Wettkampf. Ja, okay, dann pöbel ich wohl jetzt ab jetzt mal nicht mehr so rüber, wenn mir danach ist, habe ich verstanden. So, mir selbst macht es nichts aus, wenn ich angepöbelt werde, mir ist egal. Aber ich sehe, bei dir passiert richtig was im Kopf. Ich habe keinen Bock, dich zu demotivieren, bringt uns beiden ja gar nichts. Also, alles klar, verändere ich mein Verhalten. Ne, das heißt, über dieses Miteinander sprechen entsteht ja auch eine gegenseitige Akzeptanz und Rücksichtnahme. Also es ist tatsächlich gar nicht so, was man so befürchten könnte von außen, dass das irgendwie immer allen egal ist oder so. Das erlebe ich in der Realität eigentlich nicht. Und das bedeutet, wenn ich selber diese Sensibilität habe, dann habe ich eben auch die Möglichkeit, anders darüber zu sprechen. Ich kann eben auch faktenbasiert, evidenzbasiert mit meiner Grafik, mit meiner Auswahl, also ich kann halt da hingehen und sagen, pass mal auf, wenn du das und das mit mir tust, passiert bei mir das und das. Und das macht dann ne, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol später. Also das heißt, bei mir passieren Dinge, die mich total demotivieren, die mich stark stressen, die bei mir zu Fehleranfälligkeit führen und so weiter. Wollen wir nicht. Können wir da was verändern? Und das ist erstaunlich häufig möglich. Also öfter, als man jetzt so glauben würde von außen. Die sind alle nicht so betoniert, auch der Staff nicht. Die sind, also auch wenn die jetzt nicht so...
Nee, erlebe ich auch tatsächlich immer weniger. Und ich fand es jetzt ein interessantes Beispiel. Ich hake ein. Auf der anderen Seite arbeite ich auch gerne mit dem Gegenpart, dass derjenige auch lernt, okay, es ist hier einfach Leistungssport und ich muss auch lernen, damit umzugehen, wenn aus auch emotionalen Gründen dem Gesamtziel, wir wollen als Mannschaft gewinnen, vielleicht mal ein ruppiger Ton herrscht auf dem Feld. Das hat aber nichts damit zu tun, dass mich jemand verletzen möchte. Mhm. Also auch dieser Gegenpart muss schon auch lernen, manchmal im Sinne von Selbstführung damit umzugehen, dass der Ton da halt nicht immer, bitte könntest du mal auf den Rechtsaußen achten. Das funktioniert ja nicht im Leistungssport.
Nee.
Und so kann aber jeder eben so seinen Beitrag dazu leisten, einmal einen Umgang damit mit einem ruppigen Ton und vielleicht auch mal einen ruppigen Ton an anderer Stelle irgendwie anders zu formulieren, wie auch immer. Aber allein der Austausch darüber sensibilisiert dafür, dass es nicht um Verletzung geht auf dem Spielfeld zum Beispiel, sondern dass es anders aufgenommen werden kann.
Genau.
Und so alle selbst wirksamer bleiben, sich weiterhin sicher fühlen und somit auch die Fehleranfälligkeit einfach nicht größer wird.
Genau, und das ist eigentlich das Schöne daran. Es ist halt etwas, das ist eine systemische Dynamik, ne? Und die muss gar nicht, also wenn wir jetzt im Auftrag sind, dann haben wir ja da eine Zielstellung. Das muss gar nicht unbedingt darüber laufen, sonst läuft alleine darüber, dass Athleten dieses Wissen haben und das mehr reinbringen und mehr dafür für sich selbst, aber auch für andere sensibilisieren. Und da ist genau dieser Part drin enthalten. Das war das, was ich vorhin auch meinte mit, wir haben ja einen riesen Blumenstrauß an verschiedenen Antriebsreflexen, die man nutzen kann, an Gefühlszuständen, die man auch stärken kann. So, und deshalb ist dieses Wissen darum einfach untereinander immer was Bereicherndes, was auch aus Richtung des Athleten, der mit jemandem arbeitet, wie mit dir zum Beispiel, ne, und dann reingeht in dieses System, ja, im Grunde sowas bringt wie so eine. Es macht einfach eine Veränderung und es macht eine Bewegung im System, einfach dadurch, dass wir auch anders miteinander sprechen und anders reflektieren und alleine sowas schon mal reinzubringen, zu versprachlichen. Ne? Also das bewegt ja schon. Und das ist das, was ich so als so wertvoll erlebe, weshalb ich da auch, da bin ich ganz bei Jürgen Klopp, der mal in einem Interview gesagt hat, er macht irgendwie die 50% individuelles Coaching. Das macht er ganz offen vor allen. Ne, weil das einfach etwas ist, was alle erleben sollen. Es soll nicht irgendwie hinter verschlossenen Türen stattfinden. Hier immer alle gleich und hinter verschlossenen Türen macht man so ein bisschen dit und dat, sondern dass dies individuell sein dürfen und auch individuell agieren, das ist halt einfach, was im besten Fall offen gelebt wird. Und das kannst du von beiden Seiten spielen. Sowohl für das Thema, wie schaffe ich es, Momente zu überstehen, die mir immer wehtun werden, weil ich einfach da nicht resilient bin. So, wie gehe ich damit um? Und auf der anderen Seite aber auch, wenn ich weiß, dass mein Verhalten veränderbar ist zugunsten eines besseren Beziehungszustandes mit dem anderen, tut es mir vielleicht auch gar nicht weh, etwas anders mit dem anderen umzugehen. Also in alle Richtungen bewegt das System, also das ist das, was wir erleben, immer in einer sehr, sehr konstruktiven, guten und stärkenden Weise am Ende.
Ja. Bevor wir jetzt zu dem Blumenstrauß der Motive gehen, sage ich jetzt mal, auch schönes Bild, Thema Wissen. Also ich freue mich ja riesig und für alle, die wir jetzt schon neugierig gemacht haben, wenn der Workshop rauskommt an einem Freitag, es ist jetzt wirklich nur für ganz spontane und kurz entschlossene, startet am Montag, den 10., dann ein Workshop-Teil im Herbst, also das ist ja am Montag online. Genau. Bloß dann noch 2 Tage in Berlin, wo ich mich wirklich riesig drauf freue und extrem neugierig darauf bin. Hier wieder Thema Neugierde.
Wir
wo wir selbst die Diagnostik machen werden. Ja, wir versprachen uns, also selbst die Diagnostik auch machen darf, und auch angeleitet wird, es selbst auch erleben und fühlen darf, was sowieso, finde ich, für die Arbeit auch mit Klienten ganz was Wertvolles ist. Nicht nur sagen, so, wir machen jetzt hier mal Diagnostik, aber selber habe ich es noch nie durchmachen dürfen. Ich durfte die Diagnostik tatsächlich schon oder in einer ähnlichen Art und Weise sehr viel im Fußball auch schon machen, im Nachwuchsbereich. Und also für alle, die es noch interessiert, kurz entschlossene, ich werde es in den Shownotes natürlich verlinken. Ne? Und ich glaube, es gibt noch nicht viele, aber es gibt vielleicht noch den einen oder anderen Platz.
Ja, genau, zwei Plätze.
Ein, zwei Plätze gibt es noch und da steht dann alles drin zu Kosten, Ablauf und so weiter.
Ja, sehr schön. Genau.
Ja, sehr schön. So,
freue ich mich auch schon.
Wir machen weiter mit dem Blumenstrauß. Ich weiß es ja, aber ich habe jetzt, es gibt, ich glaube, es sind insgesamt 16 Motive, die ihr jetzt diagnostiziert. Habe ich davon dann alle 16? Habe ich davon nur 6? Kann ich aber auch, wie es ja so oft in der Psychologie ist, verschiedene Anteile haben aus verschiedenen Motiven? Verschiedene Ausprägungen, wahrscheinlich
genau,
auch
verschiedene
noch.
Ausprägungen.
Also es ist ja nie so einfach.
Also es ist ja so, es gibt ja eine ganze Armada an verschiedenen Motivdiagnostiken. Viele, viele sind leider sehr unwissenschaftlich. Da mahnen wir immer, wir haben einen wissenschaftlichen Berater bei uns auch, der selber sehr renommierter Testentwickler ist, der das seit vielen Jahren macht, ein Professor für Persönlichkeitsdiagnostik, der mir immer im Nacken sitzt und immer prüft, was ich so sabbel. Genau, und da muss man einfach sagen, ganz, ganz viele Diagnostiken, die wir kennen, die sind einfach nicht gut. So, es gibt aber natürlich auch welche, die sind sehr valide und stellen auch sehr gut die Motivation dar. Und das tun diese Diagnostiken ja auf verschiedene Weisen. Ne? So, und wir arbeiten sehr gern mit dieser Diagnostik einfach deshalb, weil sie differenzierend ist. Weil sie einfach.
Wie heißt die?
Der,
darfst du es nicht sagen? Werbung. Nee.
Das wäre Werbung, genau. Also ist auf jeden Fall bei Interesse, auf, ich glaube, auf unserer Website ist sie sogar auch verlinkt.
Ja,
kann man sich das mal angucken.
Gut.
Genau, darüber geht das ja und dann brauchen wir keine Schleichwerbung machen. Aber in dem Fall ist es eben so, dass es halt Diagnostiken gibt. Da haben wir eher so Areale, sage ich mal, ne? Sowas wie Anschluss, Macht, Freiheit und so weiter. Die sind durchaus auch valide. Im Grunde lassen sich die 16 Motive, die wir hier messen können, einordnen. Die lassen sich zuordnen dazu, weil zum Beispiel sowas wie, ich sag mal, eine Machtmotivation, die kann sich ergeben aus verschiedenen Motiven, die in spezifischer Form und eben nicht nur Einfluss, sondern auch andere Motive, die in spezifischer Form ausgeprägt sind. Und daraus bildet sich dann am Ende so ein Grundempfinden, sage ich mal. Und es ist tatsächlich so, Ich gebe immer gern das Beispiel, da mache ich jetzt mal eine Schleichwerbung. Ich weiß nicht, ob du den Film Alles steht Kopf kennst. Hast du den gesehen? Alles steht Kopf.
Ich glaube
also,
nicht.
Da muss ich jetzt einmal kurz den Namen sagen und ich kann den nur allen empfehlen, ob mit Kindern oder ohne Kinder. Es ist ein Animationsfilm. Aber ich finde, da wird das ganz gut dargestellt, spielerisch. Der ist halt mit Neurowissenschaftlern pädagogisch wertvoll entwickelt und sicherlich Eltern mit kleinen Kindern werden besonders viel Spaß dran haben. Aber auch meine Kinder im Jugendalter fanden den noch lustig. Also dementsprechend, es sind halt im Grunde die Grundmotive, ne, also was wie Wut und Angst und Freude und so weiter und Kummer, die dann da stehen an ihrem Schaltpult. Und in wilder Interaktion, wie halt so ein Animationsfilm dann auch ist, Knöpfe drücken, an Hebeln ziehen und daraus entstehen dann immer so Gesamtgefühlszustände. Und das finde ich so ein ganz tolles Bild. Bei uns wären es halt ganze 16 Leute, die vor diesem Schaltpult stehen, ja, und immer sich dann einer mit dem anderen um den wichtigsten Hebel zankt und auf den Notknopf donnert und so weiter. Aber so kann man sich das im Prinzip vorstellen. Also die Motive, die sind zwar sehr exakt gemessen, und dahinter stehen dann auch irgendwelche Nachkommastellen. Das heißt, man kann im Grunde sagen, das ist von der Messung her, ist das natürlich schon sehr, also sehr seziert, ne? Also wie mit dem Skalpell aufgespalten. Aber in der organischen Empfinden ist das ein wildes Wechselspiel, was zum Beispiel ja auch sich situativ verändern kann, wenn ich viele neutrale Antriebe habe. Die sind ja auch mal unterschiedlich, je nach
Kontext. Lebensphasen.
Genau, Lebensphasen und so weiter. Ja. Das heißt, man kann schon sagen, es gibt Menschen, die so ganz, ganz, ganz starke Motive haben und davon dann so zwei oder so. Und das spüren alle drumherum und das spüren die Menschen selbst auch, lebenslang, die sind halt ganz stark getrieben. Und das wäre dann so bei diesem kleinen Schaltpult, dass dann halt diese zwei People da vorne stehen und ganz viel Kontrolle haben und alle anderen halt weniger. Aber es ist eben nicht so, dass man sagen kann, es kann daraus sowas wie so eine Schublade entstehen. Das eben gerade nicht so. Wir sind einfach extrem individuell und das geben auch diese Messungen her. Und ich muss auch sagen, ich habe teilweise auch schon, ich habe ja, ich weiß nicht, aber hunderte Menschen da schon, sage ich mal, in den Fingern gehabt mit der Diagnostik. Und ich hatte auch schon Menschen, die eine ganz ähnliche Antriebskonstellation zum Beispiel hatten. Trotzdem bringen die ja unterschiedliche Biografie mit. Unterschiedliches gelernt haben, damit umzugehen. Die haben schon sehr homogene Grundzustände emotional. Kann man sagen, ja, die sind sich sehr, sehr ähnlich emotional. Und trotzdem ergibt sich immer noch mal was bei 16 Antrieben. Ist auch die Chance riesig, dass da noch mal was in die eine oder andere Richtung unterschiedlich ist. Und das wirkt sich halt aus, kann man sagen.
Ja,
deswegen einmal Schleichwerbung für den Film.
Aber, das ist echt süß. Nee, alles werde ich definitiv anschauen. Vielleicht verlinke ich ihn auch noch in die Shownotes. Das ist ja immer schön, wenn dann da Informationen stehen. Ich fand ja auch das Bild ganz interessant. Das hatte ich in einem anderen Podcast mit dir gehört, der Motivcocktail. Und ich stelle mir da auch so ein bisschen so einen Barkeeper vor. Ja? Der hat da so seine 16 Flaschen an diversem oder Zutaten oder was weiß ich, Dekorationen und Gewürzen und pipapo. Und gibt da halt so ein bisschen rein, ne? Und so, je nachdem, wie der so gelaunt ist, kann der Cocktail halt mal stärker ausfallen oder auch mal weniger stark ausfallen oder stark sein. Ja. Und ich finde, es ist ja auch wichtig zu wissen, dass es ja auch alles nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass es gibt zwar ein stabiles über die Zeit, glaube ich, hinweg Dasein der Motive, aber trotzdem je nach Lebensphase, und das erlebe ich ja ganz viel in meiner Arbeit, ist dann mal das vielleicht Motiv Verwundbarkeit oder Motiv Machtstärke auf der anderen Seite und dass man dafür auch eine gewisse Sensibilität und auch Akzeptanz hat.
Genau, also es ist auch tatsächlich so, man kann sagen, das ist ganz, ganz interessant, ne? Also wir haben, selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Motive stabil sind, erleben wir sie in unterschiedlichen Phasen halt auch sehr unterschiedlich. Na, also ich habe ein ganz gutes Beispiel, glaube ich, dafür. Ich habe selber ein niedriges Sozialkontaktemotiv. Also ich bin gerne mal allein im Wald. Ne? Also ich bin jemand, der so mit mehr als 3 Menschen im Raum, ich mag die Menschen sehr, aber ich fühle die Anstrengung, je mehr Leute es sind und so eine schöne Benefit-Skala und ich, ne? Also so, da fühle ich eine gewisse Anstrengung. Das heißt, ich bin halt gerne für mich und suche mir gerne Ruhe und so. Habe gar keine Schwierigkeiten damit, auch länger alleine zu sein. So, in meiner Jugend bin ich aber mit Freunden ganz viel ausgegangen. Wir waren ganz viel auf Partys, wir waren, wie man, Teenager-Alter. Und ich hatte da immer so meine 1, 2, 3 besten Freundinnen und dann war man halt unterwegs. Ich war ständig unter Leuten, ich war ständig aus und habe dies und das gemacht, immer mit Leuten umgeben. Und der normale organische Reflex, den wir erstmal haben im Denken, ist, dass wir sagen, oh ja, damals war das Motiv wahrscheinlich anders. Und da würde ich sagen, nee, das Motiv, das wird wahrscheinlich damals auch schon so gewesen sein. Ich war immer sehr K.O., wenn ich nach Hause kam. Ich war immer ganz froh, mal so einen Sonntag für mich zu haben und so, ne? Also ich kann schon sagen, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, heutzutage als bald 50-jährige Frau irgendwann mal, Ende 40, so, dann kann ich sagen, naja, ich werde dieses Motiv damals schon gehabt haben, aber anderes war wichtiger. Also ganz platt gesagt, anderes war da wichtiger. Bonding zum Beispiel, bei mir auch, ne? Ich bin Bonding-Mensch. Das war wichtiger. Das heißt, dieses Motiv war zwar da und es wird damals auch so gewesen sein und trotzdem war das sozusagen diese Anstrengung, die ich damals gefühlt habe und in Kauf genommen habe. Und auch gar nicht so, ja okay, ich bin halt total K.O. und wenn dann die Freundin anruft und sagt, ja morgen wieder zusammen Frühstück, habe ich gesagt, ja, okay, puh, ja, okay, gehen wir zusammen frühstücken. So, aber das ist etwas, was uns natürlich dazu bringt, dass wir auch fühlen, wir hätten unterschiedliche Motive in unterschiedlichen Lebensphasen gehabt. Und die Realität ist tatsächlich eher, dass einfach, ja, dass man auch sagen muss, das Leben braucht unterschiedliche Motivation und braucht unterschiedlichen Fokus gerade. Und dann kann es auch sein, dass wir selbst, und das tun wir tatsächlich, auch das eine oder andere Motiv, was wir haben, nicht so ausleben und nicht so priorisieren, weil anderes gerade wichtiger ist. Und ein wenig Stress zu haben, also auch Stress im zum Beispiel Kontext Dinge zu erreichen, ist ja auch hormonell, ne, wissen wir, gar nicht so schlecht. Also wir brauchen ja auch Herausforderungen. Und das kann auch sein, dass ich mal was überwinde. Motivation ist nicht dafür da, uns glücklich zu machen. Sie soll uns gut überleben lassen. Das ist ein Überlebensantrieb. Das heißt, in dieser Zeit als Jugendliche, obwohl ich eher jemand bin, der gerne für sich ist, da habe ich augenscheinlich entschieden, ist zwar anstrengend, mache ich trotzdem, weil was anderes war mir wichtiger. Und so funktioniert es im Grunde. Und deshalb kann das auch genau so gefühlt werden, ne?
Ja, absolut. Und auf der anderen Seite ist es ja oft auch mal wichtig hinzugucken, okay, welches Bedürfnis wird vielleicht aktuell zu wenig befriedigt aufgrund von Arbeit, Kinder, Beziehung, wie auch immer. Und das ist dann auch ganz interessant, das auf dem Schirm zu haben und sagen, okay, eigentlich bin ich jemand, dem sind soziale Kontakte schon wichtig. Und stimmt, das könnte ein Grund sein, warum es mir gerade nicht so gut geht, weil ich irgendwie das letzte Mal vor 3 Monaten eine gute Freundin getroffen habe.
Ja,
so, und dann
zum
ist es auch wichtig, das auf dem Schirm zu haben. Und ich glaube, das ist ja auch wirklich schön zu wissen, man darf verschiedene Anteile haben. Und nur weil man gerne unter Menschen ist, gibt es auch Menschen, die gleichzeitig auch gut und gerne allein sein können.
Ja, genau.
Ich bin ja schon auch ein Fan von, und es spricht ja auch für Flexibilität, ich glaube, 2 starke Ausprägungen, das hast du ja auch vorher so kurz angesprochen, machen es oft schwierig, wenn wir auf mehreren Motiven scoren. Mhm. Und was dann an der Umsetzung ist, auch in diesem Motivcocktail auch interessanter macht, weil da sind natürlich auch immer Stärken dabei oder Motive, mit denen man vielleicht auch schneller mal aneckt.
Ja, absolut. Jetzt, also man kann auch innere Konflikte haben, ne? Also starke innere Konflikte.
Definitiv,
und zwar permanent.
Definitiv. Ja, das kenne ich auch sehr gut. So dieses Gefühl, schon gerne überall irgendwie dabei sein wollen, aber gleichzeitig auch so, ich kann auch gerne gut für mich alleine sein und genieße es auch total. Und das ist natürlich ein innerer Konflikt irgendwo. Aber auch den gilt es dann zu akzeptieren. Also.
Ja, und es ist ja einfach, und das ist das, was ich meine, weshalb einfach das Wissen darum so elementar ist. Ne? Also so ein Klassiker ist ja auch, ich spreche einfach immer mal an, was los ist. Ich hau mal raus, wenn ich was sehe. So, weil ich bin unabhängig von der Meinung anderer. Mhm. Ja, aber Streit möchte ich eigentlich nicht. Und Distanz möchte ich eigentlich auch nicht. Also so, es gibt so Kombinationen an Motiven, die machen einfach, dass man was Bestimmtes immer wieder tut. Und man sagt, ey, Missstände muss man doch offen ansprechen.
Ja.
Und dann steht man aber davor, in der nächsten Sekunde, guckt in die entsetzten Gesichter und denkt so, oh nee. Ja gut, aber du wolltest jetzt nicht lange drum streiten oder du wolltest jetzt auch nicht, dass sie dich am Ende, dass sie sich alle von dir distanzieren. Mhm. Du wolltest halt nur mal raushauen, weil es dir in dem Augenblick einfach wichtiger ist, inhaltlich anzusprechen, was ist, als beliebt zu sein. So, und dann, also das sind so Kombinationen, davon gibt's einige, die so ein bisschen Klassiker auch sind, die machen halt einen inneren Konflikt. Mhm. Und je besser ich das weiß, desto schneller kann ich es identifizieren und mir überlegen, okay, ist das jetzt in diesem Augenblick eine gute Idee, dem nachzugehen? Oder ist einfach Klappe halten und an anderer Stelle One-on-One-Gespräch suchen oder was auch immer eine bessere Idee? Weil ich dann einfach schon weiß, okay, nicht alle vertragen die offene Ansprache so gut wie ich. So, es könnten Leute sehr entsetzt sein oder sich gekränkt fühlen. Das möchte ich ja gar nicht. Also das ist eigentlich das A und O, dass ich darüber Bescheid weiß und darüber dann im Grunde viel, viel besser in eine Selbststeuerung komme.
Ja. Ja, absolut. Das ist einfach wirklich ein Wissen über sein inneres Erleben und die in dem richtigen Moment die richtigen Abwägungen und Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich jetzt überhaupt nicht konfliktscheu bin, dann ist es mir sowieso egal. Dann haue ich eh alles raus, weil ich den Konflikt echt auch gern habe.
Genau.
Wenn nicht, aber ich gleichzeitig jemand bin, Harmonie, aber ich möchte doch meine Meinung sagen, muss ich abwägen, halte ich es kurzfristig aus, jetzt den Konflikt?
Ja, genau.
Oder wird es mir langfristig weniger gut damit gehen, das jetzt für mich behalten zu haben und es dann mit mir rumzutragen?
Ja. Genau.
Oder ist die Information vielleicht an sich hinfällig und ich denke mir, naja, so wichtig ist es auch nicht.
Genau.
Dann halte ich es vielleicht auch aus, nichts zu sagen. Ja, mir geht es langfristig damit auch gut und ich erspare mir den Konflikt. Und das klingt jetzt so kompliziert. Das sind natürlich Entscheidungsprozesse, die irgendwann sehr, sehr schnell auch ablaufen, automatisch und nicht hier wie in einem zweiteiligen Podcast.
Nein, das wird irgendwann
Thema
einfacher.
Diagnostik. Thema Diagnostik. Wie können sich denn die Zuhörer, Zuhörerinnen den Ablauf von so einer Diagnostik anschauen? Also komme ich da zu dir nach Hamburg oder ist das online oder wie passiert das? Wie lange dauert das?
Also, erstmal ist es so, dass dieser Test online gemacht wird. Likert-Skala, ne? Das sind dann über 100 Fragen und die geht man durch. Einfach möglichst schnell, intuitiv. das ist, ja, das liegt so zwischen, ich hatte mal einen Vorstand, der sagte, der hat es in 10 Minuten geschafft, da bin ich mir nicht ganz sicher, das stimmt.
Er hatte nicht mehr Zeit.
Obwohl, wenn ich es jemandem zutraue, dann ihm, genau, und er hat wahrscheinlich nicht mehr Zeit gehabt, aber nee, das fand ich ganz, ganz lustig irgendwie. Also ich würde schon sagen, im zweiten Teil so 25 Minuten sich dazu nehmen, 30 ist vielleicht ganz realistisch. Ich hatte mal einen Athleten, mit dem habe ich da fast eine Stunde dran gesessen, weil wir wirklich auch alles nochmal übersetzt haben für ihn. Und
Perfektionist.
Ja, ja, das war ihm wichtig. Und da, da kann ich halt auch sagen, wir haben halt schon, den gibt es in vielen Sprachen, also wir haben schon relativ viele Sprachen, um Muttersprachen auch zu erfassen. Und im Fußball haben ja die wenigsten, also die haben ja alle möglichen Sprachen, also die wenigsten sprechen, also gerade jetzt in dem hochklassigen Fußball, also wird viel auch Englisch gesprochen einfach, weil die sonst woher kommen. Das heißt, es ist schon ganz gut, wir haben viele Sprachen, aber halt nicht alle. Und dann ist es schon manchmal so, wenn jemand halt Verständnisfragen hat, dann ist ganz gut, wirklich einmal mit dem Translator die Fragen zu übersetzen. Mhm. Das kann dann etwas dauern. Ansonsten, jetzt als Muttersprachler auch, Deutsch, Englisch, also in dem, was verfügbar ist, kann man so eine halbe Stunde ungefähr rechnen, durchschnittlich.
Ja. Okay.
Dann erhalten wir das Ergebnis und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also jetzt in diesem Fall, wie bei Union, haben wir diese Chance mit diesem Workshop. Ne? Das ist natürlich toll, weil da kann sich jeder anmelden. Ansonsten sind wir ja oft intern in der Wirtschaft oder in den Clubs, wenn man individuell damit arbeiten will, was auch geht, was wir auch regelmäßig relativ häufig haben, gerade so Trainer, Führungskräfte, aber auch Athleten, die wir betreuen, dann kann man das so machen, dass man entweder eine Auswertung als Workshop mit einem halben Tag per Zoom macht. Man kann das auch etwas abkürzen, wenn man jetzt sagt, aus Budgetgründen macht man dann halt vielleicht 2 Stunden, dann werden halt nur die wichtigsten Punkte einmal durchgegangen. Na, immer mit Bezug zu Aufgaben und Zielstellung. Was ich aber auch mache regelmäßig, ist, dass ich tatsächlich auch dahin fahre und hinfliege, wo die Leute sind. Also je nachdem, wer es halt ist, gibt natürlich auch Athleten oder Trainer, auch Führungskräfte, Vorstände, die haben, die wollen halt mit, wollen ja das Face-to-Face haben, die wollen, dass man da ist, das ne, brauchen und wünschen sich auch das, den direkten Kontakt. Und dann ist es regulär so, dass ich dann einfach hinfahre oder hinfliege einen Abend vorher und dann verbringe ich da einen halben Tag oder Tag mit demjenigen und gucke mir ganz, ganz genau mit ihm den motivationalen Antrieb an und in Bezug auf die Zielstellungen, die derjenige halt hat, gucken wir ganz genau, welche Auswirkungen hat das alles und wie kann man die nächsten Schritte planen. So, das sind so die verschiedenen Formen.
Wunderbare Überleitung von der Diagnostik, die nächsten Schritte planen, also dann wirklich auch diese Brücken zu bauen. Und bevor wir das machen, interessiert mich jetzt noch ganz kurz, du hast jetzt ein paar Mal erwähnt, um hier nicht für zu viel Verwirrung zu stiften. Also du kommst ja auch aus der Wirtschaft und dann ging es Richtung Leistungssport. Vielleicht ganz kurz ein Exkurs, wie kam es dazu?
Ja, das ist... Das ist eine spannende Geschichte. Vielleicht, ja, hoffentlich ist das auch ganz, ganz, ganz schön, da so ein bisschen nochmal einen Bogen zu spannen kurz. Also, ich habe tatsächlich gelernt, Führung und Hochleistung, das war mein Schwerpunkt im Studium. Da habe ich mich ganz viel mit beschäftigt, auch also zum Thema auch Projektmanagement in so Bereichen, in denen halt sehr schnell sehr viel geleistet werden muss. Welche Art Führung braucht es da? Also, deshalb hatte ich auch dieses Dreieck Sozialpsychologie, Bildungswissenschaft, also Erwachsenendidaktik und dann habe ich mich später noch der Neurowissenschaft gewidmet. Und das war eigentlich natürlich prädestiniert für die Wirtschaft. Dementsprechend bin ich auch schon ganz, ganz lange in der Wirtschaft, in den Bereichen, in denen eben überwiegend irgendwie Vorstände, Inhaber, Führungskräfte genau das leisten müssen, den ganzen Tag sehr schnell mit vielen Menschen viel zu schaffen. Und trotzdem ist es so, dass ich halt selber Leistungssport gemacht habe, viele Jahre. So, ich habe auch Teamsportarten gemacht, aber so richtig auf Leistung, mit Wettkampfdruck habe ich hauptsächlich Leichtathletik gemacht, Boxen, Kickboxen habe ich gemacht. Also ich habe tatsächlich in den 90ern viel von dem erlebt, was mich auch dazu gebracht hat, mir die Frage zu stellen, hat nicht eben auch Leistung und Leistungserbringung ganz viel mit Hirnchemie zu tun am Ende. Also ich kenne halt auch Demotivation, ich kenne auch... ich kenne es gut, auch unpassend behandelt zu werden selbst. Da kommen wir, glaube ich, vielleicht kommen wir da noch hin. Meine eigenen Motive haben mir sehr geholfen, kann ich schon mal sagen. So, ohne zu weit vorzugreifen. Die eigenen Motive haben mir geholfen. Trotzdem ist das eine ganz tiefe Erfahrung, mit der ich auch ins Studium reingegangen bin. Also die mir einfach klar war, wie relevant Führung ist. So, das habe ich einfach sehr gefühlt. Und erstmal bin ich noch gar nicht mit Sport gelandet. Nun habe ich drei Söhne, die also von also verschiedenen Altersklassen Orgelpfeifen, die alle drei ganz viel Sport machen, alle drei Fußball spielen, zwischen Kinderfußball und in die Erwachsenen-Oberliga gestolpert und dann doch umgeschwenkt ins Wirtschaftsingenieurstudium und zum Spaßfußball zurückgekehrt. U19-Bundesliga. Das heißt also, ich habe eine Bandbreite auch erlebt an verschiedenen Aspekten des Fußballs und habe vor Jahren schon da am Rand gestanden. Und das war, wann hat das angefangen? 2016, 17. Und habe mich gefragt, was ist denn das, was da auf dem Platz passiert? So, und das ist tatsächlich aus dieser Perspektive oder von, ne, mit dieser Brille auf. Ich trainiere jeden Tag Führungskräfte, die selber Hochleister sind, die Hochleister führen. Ich arbeite jeden Tag mit diesen Systemen und ich bin dann auch Didakt. Das heißt also gerade das Thema Methodik, wie bringe ich auch Wissen auf die Straße, in die Umsetzung. Das hatte ich einfach ständig. Und dann gucke ich meinen Kindern auf verschiedenen Levels, auf verschiedene Arten bei dem zu, was sie da tun und erlebe einfach ständig, ohne jetzt den Trainern da jetzt einfach von Bug zu schießen, das will ich gar nicht, die sind alles ganz liebe, nette Leute auch, aber ich sehe einfach, dass wahnsinnig viel schief geht. Und ich habe den Abgleich gehabt mit meinem eigenen Erleben aus dem Sport und den hatte ich noch sehr präsent, weil ich auch bis ins Alter, was ich jetzt habe, sehr bewegungsaffin, also ich habe dann einen starken Connect einfach mitgehabt und habe dann gedacht, alles klar, das geht deutlich besser fachlich. Und habe dann angefangen, also erstmal im Kleinen und dann aber schon auch mit Zug auf dem Kessel. Wir haben ja eine Unternehmensberatung damals auch schon gehabt, meine erste Unternehmensberatung. Und habe dann praktisch dieses Projekt schon mal gegründet. 11 Heads war sozusagen der Projektname. Erstmal und habe wahnsinnig viel didaktisch da reingearbeitet. Also habe ganz viel konzeptionell geguckt, dass ich da Evidenz bilde auch in diesem Bereich und habe dann die Diagnostiken, die wir hatten, damals genutzt als Grundlage und dann spezialisiert auf die, weil wir mit der einfach sehr gute Erfahrungen gemacht haben und habe das ganz weit ausgerollt und habe dann halt tatsächlich sehr, sehr differenziert bis zur Ansprache und ne, wie Kleingruppenbildung, also ein alter Didaktenhase halt. Also wie muss dann der Unterricht gestaltet sein, sage ich jetzt mal. Wie muss die Führung gestaltet sein? Und das war sozusagen so ein Weg, den ich jetzt bis heute gehe und jetzt ja auch mit der Gründung als GmbH am Ende sozusagen nochmal in dem nochmal sehr viel mehr Gewicht verliehen habe, weil wir inzwischen tatsächlich 50-50 im Sport und in der Wirtschaft unterwegs sind. Also jetzt ist inzwischen auch schon seit Jahren auch schon großer Anteil
sehr
unserer
schön.
Arbeit.
Vielen Dank nochmal für den Exkurs. Ich glaube, das ist auch ganz schön für Zuhörerinnen, die auch aus den verschiedensten Bereichen kommen, sich das nochmal anzuhören. Unterm Strich, es geht immer um Systeme und deswegen machen wir jetzt weiter mit dem System Sport und auch dem Transfer, die praktische Umsetzung. Vielen Dank fürs Zuhören bei Sport im Kopf Teil 1 von 2 mit Anna Fagir-Afghani, der Expertin für motivbasierte Führung. Das nächste Mal geht's weiter mit etwas weniger Theorie und mehr Transfer in die Praxis. Anna wird uns Beispiele aus ihrer Arbeit mit Fußballmannschaften, Spielern und Trainern erzählen. Was macht man, wenn man die Motive diagnostiziert hat und wie kann man damit praktisch auf dem Feld und in der Kabine arbeiten? Ich freue mich wie immer über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Und noch mehr freue ich mich, wenn du auch wieder bei Teil 2 dabei bist. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse mir sehr gerne ein kleines Sternchen, damit auch andere den Podcast leichter finden. Liebe Anna, vielen Dank fürs Gespräch. Teil 1.